Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Echo der Zeit. Das sind die Themen. Die großen EU-Wirtschaftsmächte fordern flächendeckende Kontrollen der Finanzmärkte. Absage aus Bern, die Schweiz nimmt nicht teil an einem Hearing des US-Senats zum Thema Steuerflucht. Fragen an unseren Korrespondenten in Washington. Dann Australien gedenkt der Opfer der Brandkatastrophe vor 14 Tagen. Der Schweizer Skifahrer Carlo Janka gewinnt den Superkombinationsweltcup. Und später ein Ohr voll klassischen Gigantismus. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Afra Galati. Sie hat nun die Nachrichten des Tages.
Die führenden EU-Länder haben sich auf eine gemeinsame Position geeinigt für den Weltfinanzgipfel Anfang April. Nach einem Treffen in Berlin sagte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel:
Wir bekennen uns dazu, dass alle Finanzmärkte, Produkte und Teilnehmer, auch Hedgefonds, auch Ratingagenturen und andere private Anbieter natürlich einer Aufsicht und Regulierung unterstellt werden müssen. Die notwendigen Details dazu müssen ausgearbeitet werden und Teil des Aktionsplans sein.
Ziel sei es, das Vertrauen in die Märkte wiederherzustellen. Notwendig sei auch, dass gegen Steueroasen entschlossen vorgegangen werde. Neben Merkel und dem deutschen Finanzminister Steinbrück nahmen an dem Treffen auch die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden teil. Ebenfalls mit am Tisch saßen die tschechische EU-Ratspräsidentschaft sowie Luxemburg, das der Eurozone vorsitzt und selbst zu den kritisierten Bankenplätzen gehört. Die Schweiz wird nicht an einem Hearing im amerikanischen Senat zum Thema Steuerflucht teilnehmen. Der Sprecher des eidgenössischen Finanzdepartements bestätigte eine Meldung der Sonntagszeitung. In der Absage sei auf den erzielten Vergleich mit der UBS hingewiesen worden und auf die Tatsache, dass trotz des Vergleichs noch eine Zivilklage eingereicht worden sei. Der Streit zwischen Gesundheitsminister Pascal Couchepin und dem Ärzteverband FMH geht weiter. FMH-Präsident Jacques de Haller fordert Couchepin indirekt zum Rücktritt auf. Es brauche frischen Wind im Gesundheitswesen, sagte de Haller in der NZZ am Sonntag. Couchepin pflege einen Umgangston, der eine Zusammenarbeit verunmögliche. Auf diese Vorwürfe angesprochen, sagte Couchepin, es sei einfach, ein Feindbild aufzubauen. Er zweifle daran, dass Jacques de Haller noch in der Lage sei, den Ärzteverband zu führen. Ausgelöst wurde der Streit unter anderem durch einen Beschluss des Gesundheitsdepartements, so sollen die Tarife für ambulante Laboranalysen gesenkt werden. SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi glaubt zurzeit nicht daran, dass sich höhere Preise für Zugbillette durchsetzen lassen. Eine Preiserhöhung wäre zwar gerechtfertigt, denn die SBB habe ihr Angebot verbessert und ausgebaut. Angesichts der wirtschaftlichen und politischen Lage werde eine Preiserhöhung aber schwierig, sagte Gigi in der Zeitung Sonntag. Gigi räumte in dem Interview zudem ein, dass die SBB in den Stoßzeiten in Sachen Pünktlichkeit ein Problem habe. Deshalb müsse die Bahn noch mehr in die Infrastruktur investieren. Mit einem nationalen Trauertag ist in Australien der Menschen gedacht worden, die bei den verheerenden Buschbränden ihr Leben verloren haben. Im Sportstadion von Melbourne nahmen Tausende an einer Gedenkfeier teil, im ganzen Land läuteten die Kirchenglocken. Bei den Buschbränden vor 2 Wochen starben über 200 Menschen, mehr als 7.500 wurden obdachlos. Für die Schweizer Wintersportler war heute ein erfolgreicher Tag. Bernhard Scher.
Bei den Weltmeisterschaften in Lake Placid gewinnen die Bobfahrer Ivo Rüegg und Cédric Grand die Goldmedaille. Als Vierter des Gesamtweltcups hatte Rüegg im Vorfeld der Weltmeisterschaft zu den Anwärtern auf eine Medaille gezählt. Dass er die starke Konkurrenz derart souverän in Schach hielt, ist aber eine Überraschung. Dank Ivo Rüegg stellt die Schweiz erstmals seit 12 Jahren den Weltmeister im Zweierbob. Grosser Tag für Carlo Janka. Nach seinem 3. Platz in der Superkombination in Sestrier hinter Romet Baumann und Julien Liseroux gewinnt Janka die kleine Kristallkugel für den besten Kombinierer während der ganzen Saison.
Vor allem als 22-Jähriger schon Kristallkugel, das ist sicher sehr, sehr schön. Und ja, hoffe, dass irgendwann noch weitere zukommen. Aber ja, auch wenn es nur in der Kombi ist, nehme ich die Kristallkugel sehr gerne, die ich jetzt gewonnen habe.
Was Janka in der Superkombination zeigt, leistet Fabienne Sutter im Super-G. Zweiter Platz in Tarvisio hinter Lindsay Vonn. Damit liegt Fabienne Sutter zwei Rennen vor Schluss in der Disziplinenwertung nur noch 4 Punkte hinter der führenden Nadia Fanchini. Sechste heute in Tarvisio, Nadia Kamer, 9. Andrea Dettling, 14. Martina Schild. Ski Nordisch, keine Medaille für Dario Colonia an der Weltmeisterschaft in Liberec. Über 30 Kilometer Verfolgung wird Colonia nur 41. Enttäuscht hat auch Toni Livers als 38. Und noch Fußball: In der Schweizer Meisterschaft gewinnt Basel den Spitzenkampf gegen Zürich mit 2:1 und GC gewinnt gegen Luzern mit 1:0.
Das Wetter: In der Nacht regnet es im Norden zeitweise, die Schneefallgrenze liegt bei rund 700 Metern. Morgen bleibt es oft grau und zeitweise schneit es wieder bis ins Mittelland, die Temperatur rund 4 Grad. Im Südtessin geht es auch morgen recht sonnig weiter, die Temperaturen erreichen mittags stark im Nord 5 bis 15 Grad. Am Dienstag fällt zunächst besonders im Osten noch etwas Schnee, dann gibt es von Westen sonnige Abschnitte bei rund 5 Grad. Im Süden bleibt es sonnig bei etwa 12 Grad.
Perspektivenwechsel. Was bezwecken eigentlich die USA mit ihrem Vorgehen gegen die UBS? Zukunftsangst. Viele Opfer der australischen Buschbrände sind nicht versichert. Unsichere Energieperspektive. Die Förderung der Solarenergie gibt zu reden. Dann, Fluorin hat da so ein Problem.
Eigentlich ist es sehr laut, eher so für die Ohren. Und da muss man schauen, wie man die Noten hebt und gleichzeitig die Ohren zuhebt.
Wohlverstanden, Fluorin ist ein Sängerknabe. Und die Krise bei eisiger Kälte, wie die schweren wirtschaftlichen Zeiten die Menschen im Norden Russlands besonders hart treffen, das zeigt die Sendung International gleich im Anschluss an dieses Echo der Zeit um 18.30 Uhr hier auf DRS1. Zuerst aber zum Wirtschaftsgipfel in Berlin. Eine gemeinsame Stoßrichtung zu finden, das war das Ziel der Regierungschefs und Finanzminister der 6 größten EU-Wirtschaftsmächte, die heute dort zusammenkamen. Im Hinblick auf den Krisengipfel der 20 wirtschaftlich wichtigsten Länder der Welt Anfang April einigten sie sich also darauf, dass die Finanzwelt stärker beaufsichtigt werden soll. Und es soll Sanktionen geben gegen sogenannte unkooperative Finanzzentren. Das zielt nicht nur, aber auch gegen die Schweiz, Rainer Bohrer.
Die großen europäischen Länder wollen am Weltfinanzgipfel der G20-Staaten in London dafür sorgen, dass in Zukunft das globale Finanzsystem lückenlos kontrolliert wird. So sollen private Anlagegesellschaften wie Hedgefonds ebenso wie die Ratingagenturen neu einer Aufsicht unterstellt werden. Banken sollen in guten Zeiten zusätzliches Eigenkapital aufbauen und ihre Lohn- und Bonussysteme anpassen. Und dem Internationalen Währungsfonds sollen deutlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, um Ländern in Zahlungsnöten rasch helfen zu können. Die Regierungschefs der wichtigsten EU-Länder versprachen zudem, nur Maßnahmen zu ergreifen, die den Wettbewerb so wenig wie möglich verzerren. Die Schweiz wurde heute in Berlin zwar nicht explizit genannt, doch wenn Angela Merkel, Gordon Brown und Nicolas Sarkozy Sanktionsmechanismen forderten, um gegen Steueroasen und unkooperative Finanzzentren vorzugehen, dann ist klar, dass die Schweiz damit zumindest mitgemeint ist. Deutlicher wurde der britische Finanzminister Alistair Darling heute gegenüber der Zeitung Observer. Wenn die Schweiz Teil der internationalen Gemeinschaft sein wolle, müsse sie und ihr Steuersystem offener werden. Inzwischen ist so gut wie sicher, dass die Schweiz als immerhin siebtgrößter Finanzplatz der Welt am G20-Weltfinanzgipfel in London nicht mit dabei ist. Man habe dies zur Kenntnis genommen, sagte ein Sprecher des eidgenössischen Finanzdepartements. Offiziell habe man keine Absage, aber auch keine Einladung erhalten.
Die europäischen Wirtschaftsmächte zeigen also, wo es lang gehen soll. Bereits deutlich gemacht haben, dass der Schweiz ja auch die USA. Ihr Vorgehen gegen die UBS und deren Mithilfe zum Steuerbetrug wirkte wie ein Paukenschlag mit entsprechendem Nachhall. Erpressbarkeit, Bankgeheimnis und eben, was da alles noch so kommen könnte, solche Fragen stellen sich. Jetzt hat die Schweiz also einem Hearing des US-Senats eine Absage erteilt. Es geht dabei um das Thema Steueroasen. Ich bin nun verbunden mit Washington, mit Peter Vögerli. Peter Vögerli, diese Absage aus Bern, ist das ein Zeichen des Protests?
Nein, das ist nicht die offizielle Sprachregelung. Der Sprecher von Finanzminister Merz hat seine bisherige Aussage auf Anfrage relativiert. Die Schweiz wird absagen, das stimmt, aber nicht, weil sie gegen das harte Vorgehen der USA offiziell protestiert, sondern weil sie im Grundsatz sagt, die Schweizer Regierung redet mit der US-Regierung und nicht an einem Hearing im US-Parlament. Und was ja auch klar ist, wenn ein Vertreter der Schweizer Regierung erscheint, dann sitzt die Schweiz quasi auf der Anklagebank. Das macht man nur, wenn man wirklich muss. Und ich gehe im Übrigen auch nicht davon aus, dass die UBS-Spitze Peter Kurer oder Marcel Rohner nach Washington reisen lässt am 4. März, sondern dass eher Mark Branson, der schon einmal bei einem letzten Hearing aufgetreten ist, reisen wird. Und er hat ja die Sicht der UBS sehr glänzend dargestellt. Das war ja PR-mäßig einer der wenigen guten Auftritte der UBS.
Was will denn dieses Hearing?
Ich denke, es geht letztlich um das Bankgeheimnis. Die USA möchten längerfristig das Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz so ändern, wie das Liechtenstein gemacht hat, also schon bei Verdacht auf Steuerhinterziehung und nicht nur bei Steuerbetrug Amtshilfe erhalten.
Was wollen denn die USA eigentlich hier im Fall UBS? Sicher Steuergeld zurück, aber wohl kaum den Untergang von 30.000 US-Arbeitsplätzen bei der Bank.
Das ist richtig. Es geht darum, ein Signal an die US-Steuerzahler und Unternehmen zu setzen, dass Steuerbetrug gnadenlos geahndet wird, gerade jetzt in Krisenzeiten. Und der Volkszorn in Amerika ist ja enorm. Das zeigt die Begrenzung der Managerhälter, die neu sogar rückwirkend ist. Und die US-Steuerbehörde IRS und die Börsenaufsicht SEC, die sind ja auch massiv unter Druck. Die Vertreter der Börsenaufsicht wurden bei einem Hearing im Senat wie Schulbuben abgekanzelt. Also die müssen beweisen, dass sie fähig sind. Aber wie gesagt, ein Untergang der UBS, das liegt nicht im Interesse der USA. Es sind 30.000 Arbeitsplätze damit verbunden und auch ein großer Player an Wall Street, der sollte jetzt in Krisenzeiten nicht unbedingt untergehen.
Nun ist die UBS ja kaum die einzige Bank, bei der es zu solch illegalen Geschäften kam. Weshalb haben sich die USA gerade Sie ausgesucht für Ihren Angriff?
Die UBS war sicher nicht die einzige Bank mit solchen Praktiken, aber die UBS hat sich angeboten, weil sie durch ihre Verluste sehr geschwächt war, weil den USA mit Bradley Birkenfeld und Martin Liechti zwei UBS-Manager in die Fänge geraten sind, die geredet haben, und weil die USA vielleicht auch durch Abfangen von E-Mails Beweismaterial in den Händen hatte, das jeden Blinden gezeigt hat, mit welch großer krimineller Energie die UBS gehandelt hat. Das waren keine einzelnen schwarzen Schafe, wie anfänglich von der UBS behauptet wurde, sondern das war eher eine ganze Herde schwarzer Schafe.
Kaum war klar, dass die Schweiz sich mit dem Deal von einer Strafklage freikaufen konnte, wurden ja sogleich Zivilklagen nachgeschoben. Was kommt damit auf die Schweiz zu?
Es kann sein, dass die Schweiz in zwei Jahren oder in einem Jahr am selben Punkt steht wie jetzt und kapitulieren muss. Der Unterschied allerdings zum Vergleich vom letzten Mittwoch ist, dass die Beweislage in der Vereinbarung vom letzten Mittwoch, die war völlig eindeutig. Da ging es um Betrug, während bei diesen 52.000 Fällen das nicht so klar ist. Es fehlen die Namen, es muss ja auch ein erheblicher Verdacht vorliegen. Insofern erscheint die Sache mit diesen 52.000 Namen nicht ganz so gefährlich wie der jetzt eingegangene Vergleich.
Peter Vögeli, was hier Schlag auf Schlag passiert, trägt das nun die Handschrift der Administration Obama?
Ich denke, das ist ein Mythos. Wenn sich Republikaner und Demokraten in den jetzigen Krisenzeiten in einem einig sind, dann im Kampf gegen Steuersünder. Und es sind ja auch dieselben Ermittler wie letztes Jahr, die im Einsatz sind. Die wurden unter Präsident Obama nicht ausgewechselt oder neue Personen eingeführt.
Informationen direkt aus Washington von unserem Korrespondenten Peter Vögeli. Staatstrauer galt heute in ganz Australien. Das Land gedachte der Opfer der verheerenden Buschbrände vor zwei Wochen. In die Trauer um die gut 200 Todesopfer mischte sich die Frage, was mit den über 7.500 Überlebenden geschehen soll, die zum Teil ihr ganzes Hab und Gut verloren haben und nicht versichert waren. Urs Welterlin.
Australien ist eine Nation im Schock. Ein nationaler Trauertag, abgehalten in einer Sporthalle in Melbourne, war eine Zelebrierung des Durchhaltewillens zwei Wochen nach der größten Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte des Landes. Bei den Bränden kamen mindestens 209 Menschen ums Leben. Hunderttausende von Hektaren Wald brannten ab. 1830 Häuser wurden vernichtet. Die Ansprachen waren geprägt von Tränen und patriotischen Worten. Premierminister Kevin Rudd verglich die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute mit der australischer Soldaten. Jede Nation werde manchmal auf den Prüfstand gestellt, doch Australien habe die Probe bestanden. Die überwältigende Hilfe, die von allen Seiten zu den Betroffenen kommt, sei Beweis dafür. 120 Millionen Franken Spendengelder sind bisher beim Roten Kreuz eingetroffen. Ein Rekord. Doch nicht nur das, aus allen Teilen des Landes fahren Lastwagen mit gespendeten Hilfsgütern jeder Art ins Katastrophengebiet. Doch während die Überlebenden versuchen, in Zelten und Baracken wieder etwas Normalität in ihr Leben zu bringen, stellt sich für viele die Frage nach der langfristigen Zukunft. Während sich bei den Versicherungsunternehmen die Schadensmeldungen stapeln, sehen sich die Behörden mit einer wachsenden Zahl von Menschen konfrontiert, die nichts mehr haben und auch nichts erhalten werden. Etwa 25% der zerstörten oder beschädigten Häuser sollen nicht versichert gewesen sein. Das ist in Australien nicht ungewöhnlich. Auch weit verbreitete Unterversicherung zeigt sich nach jedem größeren Brand, nach jeder Überschwemmung. Wie das Problem der Entwurzelten in den Bergen hinter Melbourne gelöst werden kann, darüber mag man sich in diesen Stunden der Trauer nicht streiten, zumindest nicht öffentlich. Es scheint aber fast klar, dass schließlich der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Vor allem dann, wenn sich die Kritik an den Behörden bestätigt, sie hätten die Betroffenen zu spät oder gar nicht vor den Feuern gewarnt. Die Anwälte in Melbourne jedenfalls spitzen bereits ihre Bleistifte. Derweil verschärft sich in den umliegenden Gebieten die Feuersituation erneut. Am Sonntagabend waren 4 Großbrände außer Kontrolle. Die Behörden riefen die Bewohner auf, sich auf die Evakuierung vorzubereiten. Für Mitte der Woche werden erneut hohe Temperaturen und starke Winde erwartet. Genau jene Bedingungen also, wie sie an diesem tödlichen Samstag vor 2 Wochen geherrscht hatten.
Wie wir in Zukunft unseren Energiebedarf decken wollen, ist derzeit eine heftig umstrittene Frage. Die einen wollen neue Atomkraftwerke, andere setzen auf erneuerbare Energien. Und als besonders vielversprechend gilt da die Solarenergie. Sie wird ja bereits heute gefördert. Doch ob sie richtig gefördert wird? Selbst Anhänger der Solarenergie sind sich da nicht einig. Freddy Gasser.
Der Thurgauer Physiker Johannes Meyer steht im Büro des Oerlikon Solarforschungslabors in Neuenburg und feilt an einem Vortrag über sein Spezialgebiet. Er referiert in der ganzen Welt über die
Chancen und die ungeheuren Möglichkeiten der Dünnschichtphotovoltaik.
Meyers Erfindung war die sogenannte mikromorphe Tandemzelle. Sie ist deutlich effizienter und billiger als herkömmliche Solarzellen. Meyer wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet und wechselte vor 6 Jahren in die Industrie. Längst sei die Solarstromszene in ein neues Umfeld getreten.
Wir sprechen jetzt von der Umsetzung, die Massenproduktion von Photovoltaik und das sind neue Herausforderungen.
Eine Herausforderung nicht nur für die Industrie, sondern auch für die Politik. Sie fördert den Solarstrom zwar mit der kostendeckenden Einspeisevergütung, das heißt, die großen Stromverteiler speisen den teuren Solarstrom zum vollen Preis in ihr Netz. Im Grundsatz eine richtige politische Lösung, findet der Zürcher Energieunternehmer und SP-Nationalrat Erik Nussbaumer.
Aber gleichzeitig hat die Politik auch gesagt, wir haben ein bisschen Angst, dass das erfolgreich sein wird und haben eine Mengenbegrenzung noch darauf gelegt.
Mit maximal 320 Millionen Franken unterstützt der Bund dieses Jahr erneuerbare Energien, davon 16 Millionen Franken für Strom aus Sonnenenergie, nur gerade 5%. 4.500 Anträge sind im Bundesamt für Energie eingetroffen, aber 3.000 von ihnen müssen warten, weil die Subventionsgrenze schon im letzten Herbst erreicht war. Für Erik Nussbaumer ein Ärgernis. So habe man zwar ein Fördersystem,
das einen förderlichen Rahmen setzt, aber gleichzeitig auch eine Blockierung eingebaut hat.
Ganz anders in Deutschland. Dort ist die installierte Fläche Solarpanels 50 Mal größer als in der Schweiz. Dennoch, viel effizienter als die reine Stromproduktion wäre Warmwasser aus Solarenergie. Trotzdem glaubt Alternativenergie-Experte und SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner nicht, dass sich die Bundesförderung darauf konzentrieren müsste.
Den Wärmebedarf soll man mit Sonnenkollektoren decken, soweit es Sonne hat. Aber in den nächsten 10 Jahren wird Solarstrom so billig, dass er gleich teuer sein wird wie Strom aus der Steckdose.
Eduard Kierner hat das zuständige Bundesamt für Energie von 1977 bis ins Jahr 2001 geleitet. Grundsätzlich sei er nicht gegen Solarstrom, sagt er.
Aber man muss immer im Auge behalten, es gibt Technologien, die günstiger sind. Es geht ja nicht darum, einfach möglichst viele Photovoltaikanlagen auf die Dächer zu bauen, sondern es geht darum, möglichst viel erneuerbaren Strom zu erzeugen.
Tatsächlich kostet eine ins Netz gespiesene Kilowattstunde Solarstrom rund 90 Rappen, über viermal so viel wie die gleiche Strommenge aus Windenergie. Kritiker monieren zudem, Solarstrom sei nach wie vor schwer zu speichern. Doch für Erik Nussbaumer ist die Förderung von Solarstrom auch gut für die Wirtschaft.
Die Gesetzgebung, wie sie jetzt ausgestaltet ist in der Schweiz, beachtet nicht, dass die Zukunft der Solarenergie global gesehen eindeutig vorhanden ist, dass es für eine Exportnation falsch ist, diese Kleinkrämerei weiterhin zu pflegen. Es geht darum, den Heimmarkt zu stärken, den Ausbau zu fördern und damit auch Exportchancen und Arbeitsplätze für die nächsten Jahre zu schaffen.
Der politische Druck wächst. Nach Bern hat letzte Woche auch der Kanton Freiburg eine Standesinitiative eingereicht und fordert, die Vergütungen für Solarstrom müssten verdoppelt werden. Energieminister Moritz Leuenberger seinerseits verlangt vom Bundesamt für Energie bis Mitte Jahr entsprechende gesetzliche Vorschläge. Rudolf Rechsteiner wiederum stellte am Donnerstag ein Modell vor, wonach man mehr Projekte als jetzt fördern würde. Dafür gäbe es für das Einzelne weniger Geld. Damit wiederum würden die Vergütungen für den Solarstrom tiefer ausfallen und der Solarstrom würde billiger.
Das heißt, wir wären in wenigen Jahren etwa auf der gleichen Höhe wie Strom ab Steckdose.
Von dieser sogenannten Netzparität, dass Solarstrom also gleich viel kostet wie herkömmlich produzierter, ist auch Forscher Johannes Meyer überzeugt. Die Zukunft gehöre dem Solarstrom.
Weil alle anderen Energien sind begrenzt irgendwo und in einer Stunde gibt die Sonne so viel Energie, wie die Erde ein ganzes Jahr oder die Bevölkerung das ganze Jahr benötigt.
Der Beitrag von Freddy Gasser. Fragen zur Zukunft der schweizerischen Energieversorgung werden wir in den nächsten Wochen hier im Echo der Zeit noch mehr thematisieren, in einer ganzen Reihe von Beiträgen. Und ein ganzes Dossier dazu findet sich auch im Internet unter drs.ch. Gustav Mahlers 8. Sinfonie ist nicht einfach jene nach der 7. und vor der 9. Die 8. ist ein gigantisches Stück klassische Musik, was ihr den Beinamen Sinfonie der 1000 eingebracht hat. Eine leichte Übertreibung zwar, aber mehrere hundert Musikerinnen und Sänger braucht es schon dafür. Eine Herausforderung auch für die Zürcher Tonhalle, wo das dortige Orchester das Werk in diesen Tagen unter der Leitung von Chefdirigent David Sinman aufnimmt. Die Tonhalle musste extra umgebaut werden. Jennifer Kakschuri war gestern auf einer Probe.
Es sind fast 400 Mitwirkende, die an dieser Probe singen und spielen und damit rund viermal mehr als bei einer anderen Sinfonie. Sie füllen die gesamte Bühne und einen großen Teil des umgebauten Zuschauerraums. Die Hälfte der Sitzreihen sind nämlich rausmontiert worden, um dem Orchester Platz zu machen. Mittendrin sitzt die 33-jährige Flötistin Sabine Poirier-Morel.
Das Problem ist, wenn wir in solchem Stück spielen, man hört sich selbst fast nicht mehr. Und für mich das Risiko ist, dass ich kann nicht wirklich meinen Klang kontrollieren mit meinen Ohren, weil ich mich nicht selbst höre. So, ich muss wirklich sicher sein, dass meine Position stimmt, dass ich gut atme, dass meine Körperposition stimmt.
Orgel, Klavier, Celesta und 8 Gesangssolisten ergänzen die große Orchesterbesetzung und 4 Chöre, die es zur Aufführung dieses gigantischen Werks braucht. Florin Schwerzmann, ein Zürcher Sängerknabe, ist begeistert von Mahlers Sinfonie.
Gloria, 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 Domino.
Aber auch für ihn ist die Masse und Lautstärke eine Herausforderung.
Manchmal ist es sehr laut, eher so für die Ohren. Und da muss man schauen, wie man mit Noten hebt und gleichzeitig beide Ohren zuhebt.
Und so klingt sie, Mahlers 8. «1910 wurde sie uraufgeführt und sprengte alle bis dahin gekannten Maßstäbe bezüglich Personalaufwand. Mahler war der Ansicht, dass eine Sinfonie die Welt umarmen müsse. Aber hier ging er noch einen Schritt weiter. Die 8. sollte gleich das ganze Universum zum Klingen bringen. Doch dieses riesige Gesamtpaket aus Mystik, Religion und Literatur wird von Menschen geschnürt. Und Menschen machen Fehler. Falsche Töne. Hört Dirigent David Sinman diese überhaupt in dieser Masse von Menschen heraus?
I mean, you hear it you hear it. Sometimes it's like a little smudge of dirt, you know, on your glasses or something, you know. And it sounds like that. You hear this little smudge.
Sinmin hört die Fehler. Ein Fehler sei wie ein kleiner Schmierfleck auf einem Brillenglas. Man merke, wo ungefähr ein kleiner Dreck sei. Ortet diesen, wischt ihn weg, korrigiert und macht weiter. Wie ein kleiner König thront David Sinmin auf einem hohen Hocker vor seinem Dirigentenpult. Seine Partitur auf einem Notenständer, das Riesenorchester, die Solisten und die vier Chöre vor ihm. Auch hinter den Kulissen ist dieses Werk eine logistische Herausforderung.
Man muss einfach sich jeden Quadratmeter überlegen, welcher Musiker braucht wie viel Platz. Und das addiert man und dann kommt der Chor dazu.
Sagt Orchestertechniker Anton Adam, der seit gut einem Jahr an der Organisation dieses Riesenprojekts arbeitet und dafür 30 zusätzliche Bühnenarbeiter beschäftigt. Ähnlich wie ein Dirigent leitet er die Massen an und gibt Anweisungen, wann, wer, wo seinen Platz auf der Bühne einzunehmen hat. Denn sonst käme es zu Kollisionen oder zu Staus bei den Auf- und Abgängen. So gibt es praktisch zwei Dirigenten, Anton Adam hinter der Bühne und David Sinmin davor. Ein Aufwand, wie er von Orchestern nur selten betrieben wird und den David Sinmin entsprechend genießt. Ganz besonders den pompösen Schluss, der zu seinen Lieblingsstellen gehört.
Oh, the ending is like amazing, you know, just amazing, wildly great.
Nächsten Mittwoch und Donnerstag spielt das Tonhalle-Orchester die Sinfonie der Tausend im KKL in Luzern. Das war ein Beitrag von Kulturredaktorin Jennifer Kakschuri und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Veronika Mayer, am Mikrofon Simon Fatzer.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.